The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Herzlich willkommen, liebe Faces. Willkommen zum Kettensägenklau, der es nicht geschafft hat, weil es gab keinen ohne Mord. Was wir aber brauchen, um trotzdem euch den Fall zu erzählen, ist der Hatti. Hatti, Bock auf eine Sektenfolge?
Ich weiß gar nicht.
Nachdem wir hier uns. Vielleicht sollten wir eine gründen, damit unsere Technik demnächst besser funktioniert.
Also, was muss man sagen? Also, wir haben ja hier eine super tolle Software zum Aufnehmen, nennt sich Studio Link. Das kennt der eine oder andere Podcaster, wenn uns Podcaster zuhören. Ja, wir haben die ganze Zeit probiert, miteinander zu kommunizieren und es kam nichts. Bis dann der Hatti festgestellt hat, der hat gar kein Internet. Der hat nämlich seinen Repeater rausgezogen, weil er gesaugt hat. Der hat nämlich seine Wohnung sauber gemacht. Ja, dann Repeater rein, Internet war da und dann wollte Hatti die Software starten. Die Software ist nicht mehr gestartet. Ja.
Was lehrt dich das? Beim Staubsaugen andere Steckdosen.
Nee, ich werde das demnächst mit einer Kettensäge machen.
Ja, okay.
Alter, so alles. Also naja, gut, aber das kriegt ihr natürlich alles nicht mit. Ihr kriegt jetzt hier eine saubere neue Folge. Ihr kriegt jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob ich mit Heiki mich mal darunter halten muss. Ich meine, es gibt Podcasts in dem Bereich, aber wir haben ja schon mal, also wir haben schon mal überlegt, ob wir noch einen zweiten Podcast machen.
Nachdem ich zeitlich ja schon den einen nur schwierig auf die Reihe kriege. Also ich meine, gut, bei einem Laber-Podcast ist das sicher was anderes.
Weil nee, wir wollten ja keinen Laber-Podcast machen. Wir wollten noch irgendwas.
Aber wir wollten ja, genau. Wir wollten ja ein bisschen so DDR-mäßig.
DDR-Geschichte machen, ja. Und apropos Geschichte, ihr kriegt heute was völlig anderes. Das hatten wir, glaube ich, so noch nie. Ich wüsste nicht, dass ich mit meinen anderen Kolleginnen oder Kollegen sowas mal gemacht habe. Es ist, eigentlich muss es, ich glaube, du sprichst es an, der Sekta-Podcast, so heißt er, glaube ich, ne?
Genau.
Der hat diesen Fall schon mal behandelt. Es gibt ja einen Podcast, der über Sekten macht oder so. Wir machen heute wirklich mal was, wir machen heute mal was anderes. Wir machen heute einen Sektenfall, keine Toten, Verbrechen schon, aber es ist eigentlich eher ein sehr, sehr geschichtlicher Podcast.
Ja, auf der anderen Seite heißt es ja nicht, also wir haben ja nicht, es muss jemand sterben im Titel stehen. Das heißt, es geht auch mal ohne Mord. Also, finde ich, so insgesamt. Und ich muss ja sagen, der Sektor-Podcast, den ich auch in den Shownotes eingegeben habe, die verweisen ja darauf, dass sie ausnahmsweise mal einen True-Crime-Podcast machen. Also es ist wirklich so ein Mittelding, ja.
Ich muss mal sagen, wir wollten mal mit dem Sektor-Podcast, wir wollten mal ein Crossover machen. Wir standen mal in Kontakt mit denen. Wir wollten mal einen Crossover-Podcast machen. Ich weiß gar nicht, also wir hatten uns noch kein Thema oder irgendwas ausgesucht, aber wir wollten mal ein Crossover machen. Wir wollten mal zu viert podcasten mit irgendeinem Kollegen oder Kollegen damals. Ja, das hat sich aber irgendwie zerschlagen. Also wir hatten Kontakt.
Also ich weiß nur, dass ich kenne ja nur den einen und es gab mal eine Pause zwischendrin. Also daran kann ich mich erinnern. Also beim Sektor-Podcast auch. Und dann kam mal wieder so ein bisschen was.
Naja, wir machen ja keine Pause. Wir haben ja dieses Jahr.
Wir haben die unfreiwilligen Pausen.
Naja, doch, Pausen. Ja, Pausen waren. Also es waren immer relativ kurze Pausen. Ja, und irgendwann war es dann ja vorbei. Und dann kam ja die Heiki und stellte fest: Ey, der Podcast ist vorbei. Was jetzt? Ja, und dann habe ich dich ja festgenagelt. Dann musst du das jetzt machen.
Genau.
Und
da musst du jetzt damit leben, dass wir mal einen anderen Fall haben.
Nee, ich kann damit leben, alles klar. Die Frage ist, ob unsere Hörer damit leben können. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören erst einmal in den Fall hinein.
An einem Morgen im Januar 1924 fährt ein Motorboot im finnischen Kokkola über einen See. Drin sitzen drei Menschen, die gemeinsam einen Ausflug genießen wollen. Dann fallen plötzlich Schüsse aus mehreren Gewehren und zwei der Insassen werden getroffen. Was ist passiert und vor allem, warum?
Ja, was ist passiert?
Möchtest du noch anmerken, Wir hatten schon Sektenfälle, nur dass die leider ein bisschen brutaler waren insgesamt. Also da, die kamen, glaube ich, ganz gut an. Da hatten wir sogar mal Feedback dazu.
So, und jetzt sehe ich gerade, ich habe das, ein wenig verdreht. Normalerweise würde ich ja jetzt einsteigen. Jetzt muss aber die Heike einsteigen, sehe ich gerade. Das hatten wir auch noch nicht.
Genau.
Dann fängt die Heike jetzt an.
Ausnahmsweise, weil ich habe noch eine Erklärung abzugeben. Nachdem ich ja Hattis Wunsch mit dem Kettensägenrauben nicht erfüllen konnte, jedenfalls nicht ohne in Kombination mit Mord. Er wollte ja für diesen Fall keinen Mord haben, weil der letzte so brutal war. Und ich dann einen DDR-Kunstraub ausgesucht habe, für den es aber zu wenig Quellen gab. Gehen wir heute in mein Lieblingsland, das ist Finnland, und zwar ins frühe 20. Jahrhundert. Damals war es definitiv anders in Finnland, als ihr das heute so vorfindet. Die Ereignisse finden so in den 1910er und 20er Jahren statt. Also da war in der Welt ja sowieso ein bisschen was los. Und wir schauen daher heute in unserem Geschichtsteil mehr, was da in Finnland so abgegangen ist, um vielleicht besser zu verstehen, wie und warum diese Bewegung, mit der wir uns heute befassen, funktionierte. Vor allem aber auch, weil von den Mitgliedern selbst keine Aufzeichnungen, keine Aussagen oder sonstiges vorhanden sind.
Ja, und jetzt, wie du gerade angefangen hast zu sprechen, haben wir es von der Reihenfolge dann doch alles richtig gemacht. Du, weil ich hätte jetzt nämlich bei den Fall eingestiegen und dann hättest du deine Erklärung abgegeben. Also haben wir es eigentlich doch richtig gemacht.
Du hast das schon gescheit gemacht, ja.
Ja, weil jetzt steigen wir mit dem Fall wirklich erstmal ein und ja, wir gehen nach Finnland und zwar im Schnelldurchlauf. Und zwar war am 13. Juli, nehme ich mal an, oder Juni?
Nee, das 13. Jahrhundert. Finnland war vom
Ach
13.
ja,
Jahrhundert
100.
bis 1809.
Am 13. Jahrhundert bis 1809 ein Teil des Schwedens. Dann gab es die sogenannten finnischen Kriege zwischen Schweden und Russland und Finnland. Das Ganze ging dann nach Russland über. Ja, der Status der anderen Gebiete wurde dann zum Großherzogtum erklärt und war im Großen und Ganzen ja, total autonom. Das hatte Alexander der Erste der Finnen zugesichert und er hielt sich tatsächlich daran. Zu dieser Zeit war die geografische Ausdehnung Finnlands größer als heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Finnland Gebiete an Russland abgeben müssen. Aber ein paar Jahre zurück, durch die Ereignisse der russischen Oktoberrevolution, konnten Finnland am 6. Dezember 1917 seine Unabhängigkeit erklären. Klingt jetzt ein bisschen einfach, aber es war halt so. Die Debatten darüber, wie, wann und in welchem Format, wurde das schon über 20 Jahre lang im finnischen Parlament durchgeführt.
So, vor allem ein Punkt sorgte zu dieser Zeit weltweit, nicht nur im Norden, für Reibungen. Und zwar, welches System sollte man sich denn nun entscheiden? Der Kommunismus oder dagegen? Wenn jetzt Finnland nicht den Kommunismus gewählt hätte, dann wäre es, also dann lag quasi die Wahl bei der Monarchie damals. Und genau diese Debatte sorgte dann auch nach der Unabhängigkeitserklärung erstmal für einen Bürgerkrieg, der zwischen den Roten, das waren die, die sozusagen dem russischen Vorbild folgen wollten und auch der russischen Föderation beitreten. Und dann nur ein, und das war aber nur ein kleiner Teil im Süden Finnlands. Und die kämpften gegen die sogenannten Weißen, also die Antikommunisten. Wobei sich diese Bezeichnung erst später etablierte. Im Prinzip war es die Roten gegen Finnland.
Ja, jetzt kommen wir zu den Weißen. Die wollten eigentlich eine Monarchie etablieren und hatten Hilfe aus Schweden bekommen und Polen und auch ein bisschen aus Russland, Estland und natürlich auch aus Deutschland. Der Plan war, nach dem eventuellen Sieg gegen die Roten, Friedrich Karl Ludwig Konstantin Landgraf von Hessen zum König von Finnland zu erklären. Dieser Fall trat dann aber nicht ein, da Deutschland zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges gehörte. Nach 2 Jahren grausamem Bürgerkrieg siegten die Weißen über die Roten. 1919 herrschte dann eine absolute Zerstörung, Armut, Not, Hunger, wie das dann so ist nach dem Krieg oder im Krieg, und tiefe Risse in der finnischen Gesellschaft. Aber statt eines Königreichs Finnland wurde nun die Republik Finnland gegründet mit einer Verfassung. Und 1920 folgte der Vertrag von Tartu, in dem Russland die Republik Finnland anerkannte und dann auch bestätigt hat.
Finnland ist bis auf wenige Ausnahmen wie Helsinki oder Tampere zu diesem Zeit hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt. Es gibt einen schwedischsprachigen Teil der Bevölkerung, die in einigen eigenen Gemeinden leben und kein oder kaum Finnisch sprechen. Schwedisch ist außerdem damals Amtssprache, aber im Zuge der Bildung der finnischen Nation wird auch die finnische Sprache dann wichtiger und wieder mehr gesprochen.
Ja, zum schwedischen Teil der finnischen Bevölkerung gehörte Ida Maria Åkerblom
Åkerblom.
oder Åkerblom.
Åkerblom.
Åkerblom. Im Herbst 1922 ist sie in den westfinnischen Ort Kokola mit einer ihrer großen Hunde auf einem Weg unterwegs und begegnet dem Bauern Franz Honga. Dieser hat einen Pferdewagen dabei und weiß genau, dass sein Pferd scheut, wenn große, recht aggressive Hunde in der Nähe sind. Daher hebt der Bauer einen Stein auf und droht damit, diesen zu werfen, sollte der Hund näher kommen.
Als Hinweis, in den Quellen von Orkerblumen, die von Orkerblumen ausgehen, wird davon gesprochen, dass der Stein, dass er den Stein tatsächlich geworfen hat, nicht damit drohte, den Hund aber nicht traf. Wir können euch jetzt nicht sagen, welche Darstellung die korrekte ist. Es gibt wirklich wenig Aufzeichnung. Wichtig ist aber, was folgte. Orkerblumen ist darüber nämlich so wütend, dass sie nun ihre mitgeführte Waffe nimmt und einen Schuss abgibt. Dieser trifft aber zum Glück weder den Bauern Honka noch sein Pferd. Der Mann will daher auch die Sache eigentlich auf sich beruhen lassen, jedoch ist der Vorfall eine öffentliche Angelegenheit, weshalb es zur Anklage gegen Orkerblum kommt.
Ja, und vor Gericht gibt es nur über 20 Menschen, die unter Eid dann aussagen, dass sie den Vorfall an diesem Tag beobachtet hätten. 20 Leute finde ich schon echt viel, aber ist halt so gewesen. Alle Zeugen wollen zu dieser Zeit im Wald Beeren gesammelt haben. Okay, das macht Sinn. Und sie hätten gesehen, dass nicht Maria Eckerblom auf das Pferd des Bauern geschossen hätte, sondern Franz Honger auf Eckerblom. Besonders ein Mann erstaunt es sehr, dass so viele Menschen wissentlich und nachweislich den Meineid geben konnten, um Maria Eckerblom zu entlasten. Der Polizeichef von Kokkola, Ernst Venelius, nachweislich, weil er seine Beamten nachweisen konnte, dass diese Zeugen zum angegebenen Zeitpunkt nicht annähernd in der Nähe des Waldstückes waren, wo der Vorfall passiert sein sollte. Einige der falschen Zeugen werden sogar verhaftet, allerdings ändern sie weder ihre Aussage noch äußern sie sich zu Eckerblum.
Ernst Venelius fängt nun also an, sich anzuschauen, wer genau Ida Maria Eckerblum ist und warum es Menschen gibt, die für sie vor Gericht Falschaussagen treffen. Ida Maria Eckerblum wurde am 14. September 1898 in Snappantona geboren. Das ist ein kleiner Ort im Süden Finnland, fast an der Ostsee, umgeben damals wie heute von Wald, Flüssen und Meerarmen, die weit ins Land hinein ragen. Wie schon erklärt, ist Snappantona ein Ort, in dem Schwedisch gesprochen wird. Die Bevölkerung ist schwedischstämmig und es werden auch schwedische Bräuche gepflegt. Wie man an Idas Familiennamen erkennt, ist eben auch ihre Familie schwedischstämmig. Es ist eine arme Bauernfamilie. Die Orkerblums haben 9 Kinder. Wir wissen nicht, ob Ida zu den Jüngeren oder zu den Älteren in der Reihenfolge gehörte. Was wir aber wissen, ist, dass Ida im Alter von 7 Jahren das erste Mal als Dienstmädchen in eine finanziell besser gestellte Familie geschickt wird. Das war für die Zeit nicht unüblich. Das gab es auch nicht nur in Finnland. Das war generell so.
Ja, und der Vorteil lag ganz klar auf der Hand. Die Eltern wurden somit finanziell entlastet und konnten außerdem selbst mehr arbeiten, da sie sich um weniger Kinder kümmern mussten. Die Kinder wiederum waren versorgt und so sie fleißig und genügsam waren, erhielten sie von der Pflegefamilie, in dem sie dienten, nicht nur Essen und ein Dach über den Kopf, sondern auch Bildung. Idas Vater war Atheist, ihre Mutter hingegen strenggläubig. Verschiedene zeitgenössische Quellen weisen darauf hin, dass Idas Mutter wohl Angst hatte, ihre Kinder könnten wie der Vater zu Freigeistern werden und daher versuchten sie, umso intensiver die Kinder zum Beten zu bringen und gottesfürchtig zu erziehen. Jetzt habe ich eine Frage. Was sind Freigeister?
Na, ein Freigeist ist halt, in dem Fall meinte die Mutter halt einen Ungläubigen. Ah. Also der seinen eigenen Gedanken ausführt und nicht auf Gott vertraut. Ne?
Okay.
Als Atheist. Also sie hat das so. Freigeist kann man sich ja je nach Zusammenhang unterschiedlich definieren. Aber in dem Fall einfach ungläubig. Laut Idas eigener Biografie war das besonders bei ihr der Fall, also die Sache mit dem Beten, denn sie war offen für Gott und die lutherischen Lehren. Zur Mutter wird ebenfalls vermutet, dass sie psychische Probleme hatte. Es gibt Nachweise, dass sie öfter in psychiatrischen Kliniken eingewiesen wurde. Wir können euch leider auch hier nicht sagen, wie modern oder konservativ diese Einrichtungen in den 1910er Jahren in Finnland so waren. Und auch nicht, welche Form von Behandlung es gab, wenn es überhaupt behandelt wurde. Es ist ja oft der Fall, dass damals die Leute einfach in ein Zimmer gesperrt wurden und dann nichts gemacht.
Ja, Ida hatte jedenfalls als Kind bereits 2 bemerkenswerte Merkmale. Sie ist ein sehr kränkliches Kind und wird daher auch oft von ihrer Pflegefamilie, in denen sie ja eigentlich arbeiten sollte, nach Hause geschickt. Und sie wird von der Familie Öhmern Das ist die Familie ihres Onkels, zu der sie immer wieder zurückkehrte, als verlogensten Menschen, denen sie je begegnet sind, bezeichnet. Und das bereits im Kindesalter. Ida versuchte laut den damaligen Quellen schon sehr früh, Menschen in ihrem Umfeld zu beeinflussen. Sie hatte gern die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Sie wird teils als unberechenbar und wild beschrieben.
Wenn Ida in den wohlhabenderen Familien ist, dann fühlt sie sich gut. Sie mag den besseren Status und die schöneren Dinge, von denen sie umgeben ist. Außerdem setzt sie gern und mit allen Mitteln ihren Willen durch, meist indem sie die Menschen um sich herum durch Worte beeinflusst. Also in dem Alter Respekt, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? So arbeitet sie halt oft gar nicht selbst als Dienstmädchen, sondern sie reitet auf den Kühen oder Pferden der jeweiligen Pflegefamilie.
Na dann, viel Spaß. 1916, 17, das ist ihr also um die 18 Jahre alt, ist sie in einer wohlhabenden Familie, in der die Tochter des Hauses Bertha ihr einiges beibringt. Außerdem wird sie von der Mutter selbst als ihre Tochter bezeichnet, was Ida später als schönste Zeit beschreiben wird. Wie schon in ihrer frühen Kindheit erkrankt Ida aber erneut und wird daher nach Hause geschickt. Diesmal ist die Erkrankung aber so schwer, dass ihre Mutter davon ausgeht, dass Ida sterben wird. Dem Bericht nach lädt sie daher Nachbarn und Freunde ein, Idas Tod mit, um ihr ein Lied zu singen und ihr dann die Möglichkeit zu geben, sich von Ida zu verabschieden. Ida verfällt in einer Art Trance-Zustand und beginnt zu predigen und das Wort Gottes zu verkünden. Sie wird zu einer sogenannten Schlafpredigerin, auch Erweckungspredigerin genannt. Oha, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Exorzisten oder so.
Ja, da ging es ein bisschen wilder zu. Was ist jetzt wieder eine Schlafpredigerin? Also, Schlafpredigerinnen gab es vor allem in Skandinavien und Finnland seit dem Mittelalter und die sind dort ein bekanntes Phänomen. Später traten sie vor allem in Gebieten auf, in denen die protestantische Kirche verbreitet war. Die Predigenden verfallen in eine Art Trancezustand, also das, was ja Ida selbst hatte, und die verkünden dann den Menschen im Namen Gottes, was zu tun sei. Sie werden deshalb auch als die Waffe Gottes bezeichnet. Die Menschen glauben, dass Gott durch diese Predigenden wirkt. Sie predigen zumeist im Liegen und immer nur dann, wenn auch ein Publikum da ist. Wie praktisch.
Völlig krass. Aber naja, dann ist das so. Bis auf einige Ausnahmen sind es Frauen, die schlafpredigen. Vereinzelt gab es auch welche in Deutschland und in den USA. Vor allem in Nordamerika waren es dann Männer, die zu Schlafpredigern wurden. Ihre Hochzeit hatte sie im 19. Jahrhundert. Auch bemerkenswert, obwohl die Predigerin meist Frauen waren, war es meist ein Mann, der ihr noch übergestellt war. Vor allem, wenn die Predigerin eine Anhängerschaft gewinnen konnte, die ihr dann gefolgt ist.
Nach neuerer Forschung wird die Anhängerschaft von Schlafpredigerinnen vor allen Dingen damit erklärt, dass durch die instabilen gesellschaftlichen Verhältnisse, also zahlreiche Umbrüche und Änderungen in der Gesellschaftsordnung, sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen die Sehnsucht nach jemandem, der die Menschen führen konnte und geistlich an die Hand nahm, größer wurde.
In Finnland des frühen 20. Jahrhunderts hat man es in Städten, an der sich nicht mehr so mit der Kirche befasst wurde, gemacht. Auf dem Land hingegen ist das dann noch ganz anders. Der Einfluss der Kirche ist aber überall sichtbar. Geringer, es wird darüber diskutiert, die Kirche vom Staat zu trennen. Sogar über die Abschaffung des Religionsunterrichts wird in Finnland schon nachgedacht. 1889 wurde das Gesetz zur Religionsfreiheit verabschiedet, weshalb auch einige kleinere Glaubensgemeinden nach US-amerikanischem Vorbild in Finnland dann große Verbreitung fanden.
Weil die Friedenszeiten aber vorbei sind, suchen die Menschen nach etwas oder jemanden, der ihnen Stabilität verspricht und einer geistlichen Autorität. Sekten waren in Finnland zu dieser Zeit allerdings tatsächlich verboten. Wie wir aber sehen werden, kommt die Orkoblum-Bewegung eigentlich nah an eine sogenannte High Control Group, also so wie sie heute genannt werden, heran, auch wenn sie offiziell weiter als Bewegung bezeichnet wird.
Ja, bekannte Schlafpredigerinnen Finnlands waren bis dahin Anna Rogel im 18. Jahrhundert sowie Helene Kottinen oder Carolina Utriainen. Oh Gott. Die letzten beiden waren ältere Zeitgenossinnen von Ida. Zusammen mit Helena Kottininen predigte Johanna Södermann und dieser soll vorausgesagt haben, dass nach seinem Tod eine junge Maria als Nachfolgerin kommen würde, die seine Verkündung fortsetzen würde, weshalb ihr Ahn Ida, nachdem sie mit Schlafpredigen zu begonnen hat, nicht mehr mit im ersten Vornamen Ida angesprochen wurde, sondern nur noch mit Maria. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Sie selbst bestritt, dass sie die anderen Schlafpredigerinnen oder deren Lehren und Verhalten kannte. Die Forschung sieht die Aussage aber skeptisch. Es wird davon ausgegangen, dass Maria Orckerblum sehr wohl mit dem Schlafpredigen als auch mit dem dadurch möglichen Einfluss auf Menschen vertraut war. Maria wird wie viele andere Schlafpredigerinnen als zerbrechlich beschrieben, aber jemand, die eben mit Worten Menschen stark beeinflussen kann. Ihre Rhetorik soll hervorragend gewesen sein, im Prinzip so gut, dass später dazu einige Studien durchgeführt wurden.
Gut, wir fassen das mal alles zusammen. In Finnland ist auf allen Ebenen des Lebens zu dieser Zeit viel los. Die Menschen suchen nach Halt und Maria Åkerblom hat im Alter von 18 das Schlafpredigen für sich entdeckt. Nachdem sie anfangs von ihrem Bett aus predigte und Anhängern im Elternhaus empfing, darf sie nach einiger Zeit damit sogar in die Kirche auftreten, da sie die Worte Gottes verkündet, also ein Werkzeug ist. Stellt sie keine Konkurrenz für die geistliche Autorität dar, die das örtliche Kirchenoberhaupt hat und sie untergräbt auch nicht die männliche Vormachtstellung, kann aber dennoch Einfluss auf Menschen ausüben. Jo, Sekte.
Es stört nur niemanden, also der, dass sie Einfluss ausübt. Im Gegenteil, Maria ist gut für die Kirche, denn sie lockt mehr Menschen zum Gottesdienst. Zugegeben, manche kommen nur einmal aus Neugier, aber einige kommen wieder regelmäßiger in die Kirche. Nur einer hat Zweifel am Schlafpredigen von Maria und das ist einer ihrer Brüder. Er zieht nämlich den Schluss, dass Maria, wie auch die Mutter, psychische Probleme hat und lässt sie daher in eine Nervenheilanstalt einweisen. Dort werden aber die geforderten Untersuchungen nicht getätigt und schon bald kann Maria dann die Klinik wieder verlassen.
Die geht dann aber nicht zu ihrem Heimatort zurück, sondern geht zusammen mit einigen ihrer Anhänger und Anhängerinnen ins nördlich gelegene Helsinki. Seit 1812 ist das die Hauptstadt Finnlands, die zu dieser Zeit um die 100.000 Einwohner hat. Die Zeiträume sind etwas unklar. In manchen Quellen heißt es, sie war schon 1917 in Helsinki, andere sagen 1919. Maria Åkerblom trifft bei ihren Schlafpredigen auf Familie Vartiovaara. Das sind der Förster und auch Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft. Aino Vartiovaara, seine Frau und deren gemeinsamen Kinder. Die Eheleute sind begeistert von der jungen Maria und werden zu leidenschaftlichen Anhängern.
Genau. Sie bieten ihr eigenes Haus für Marias Schlafpredigten an, reisen aber auch mit ihr durch kleine Orte rund um Helsinki, wo sie ebenfalls auftritt. Sehr viele Menschen kommen aus Neugier zu ihren Predigten, nur wenige sind wiederkehrende Gäste. Aber Maria gelingt es schon, Schritt für Schritt eine treue Anhängerschaft und einen, nennen wir es mal, harten Kern um sich so aufzubauen.
Ja, und zum weiteren Verständnis hier nochmal der Einschub. Von den Zeitzeugen und den früheren Quellen wissen wir, dass Aino Vartiovaara als ein Mann beschrieben wird, der Maria Åkerblom komplett verfallen ist. Die Studie, die seit 1960er Jahren und auch in den aktuellen Arbeiten betrieben werden, sehen die beiden allerdings eher auf Augenhöhe. Wir könnten sagen, als ja, sogenannte Komplizen. Wie vorher schon erwähnt, gab es Schlafpredigerinnen immer auch einen Mann, der als Predigerin noch einmal übergeordnet war. Besonders wenn es um finanzielle Vorteile ging, sobald es eine Anhängerschaft gab.
Das soll jetzt gar nicht heißen, dass Maria Åkerblom von Vartiovaara ausgenutzt wurde, sondern eher, dass beide voneinander profitierten. Denn Vartiovaara veröffentlichte jahrelang Schriften, Broschüren und Eingaben und auch Åkerbloms Autobiografie, um das öffentliche Bild der Åkerblom-Bewegung positiv zu beeinflussen.
Vartiovaara hatte ein hervorragendes schriftliches Rhetorik, konnte alle Vorgänge in der Åkerblom-Bewegung stets begründen und nutzte bereits damals den Vorwurf der Lügenpresse und Verschwörung gegen die Bewegung geschickt für eigene Zwecke. Wir wollen damit sagen, auch wenn die Zeitgenossen ihn als dem Einfluss Marias verfallen beschreiben, der Förster nutzte sein Wissen rund um die Schlafpredigen und in Erweckungskulte um Maria und der Åkerblom-Bewegung mehr Einfluss zu verschaffen. Also das geht dann schon in eine ganz, ganz scary Richtung.
Ja, also wenn die noch, ich sag mal so, ne, wenn sie an der Menge der Anzahl nicht gescheitert wären, dann hätten sie echt noch mehr Schaden anrichten können. In einer ihrer Trancezustände erklärt Maria, Gott habe ihr gesagt, dass Familie Vartiovaara neben den eigenen drei Töchtern ein weiteres Kind adoptieren soll. Maria war noch unter 21, also dem damaligen Erwachsenenalter noch nicht beigetreten. Und so wurde sie selbst vom Förster und seiner Frau adoptiert. Aino Vartiovaara gab zudem seine Arbeit als Förster und in der Aktiengesellschaft auf, um sich dann ganz der Orca-Bloom-Bewegung widmen zu können und sie auch finanziell zu unterstützen.
Ja, und kurz darauf zieht die Familie weiter nach Kokola. Wir können aber nicht sagen, warum Helsinki und der Großraum dann verlassen wurde, aber vielleicht fanden sich in den städtischen und industriellen Gegenden einfach zu wenig Anhänger. Also auf dem Dorf funktioniert das vielleicht besser. Das ist allerdings nur Spekulation von uns. Wir können auch nicht sagen, warum es ausgerechnet nach Kokola ging. Eine Kleinstadt, die fünf, Entschuldigung, die 500 Kilometer nördlich von Helsinki am Bottischen Meeresbusen liegt. Zu dieser Zeit sind noch Gamlarkarleby, gehörten zu den schwedischen
Also sie hieß damals noch so. Sie hatte damals noch den schwedischen
Namen. Zur schwedischen Gemeinde. Da Maria nur Schwedisch sprach, könnte das natürlich einer der Gründe gewesen sein.
Genau, nach dem Umzug nach Kokkola trat Maria als Gast bei der christlichen Jugendvereinigung auf, um hier Schlaf zu predigen. Sie wurde vom Pfarrer August Westerlund eingeladen. Zunächst wurden die Treffen im Gebetsraum abgehalten, aber als die Teilnehmenden nicht mehr in den Raum passten, erlaubte die Kirche, dass die Versammlungen dann in der Kirche stattfinden durften. Wohlgemerkt, Maria hielt in der Kirche anfangs keine ihrer Schlafpredigten. Diese fanden nach den Versammlungen statt, meistens spät abends und waren nur für ausgewählte Anhänger und Anhängerinnen zugänglich. Falls ihr euch fragt, wozu Maria etwas verkündete, also ihre Hauptaussage war, Gott hatte durch sie gesprochen, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorstand und Familie Vatiovara, besonders Eino, war überzeugt, dass man dies den Menschen dringend mitteilen müsse.
Ja, nicht wenige Mitglieder der Gemeinde und vor allem auch die Presse waren aber sehr skeptisch, dass Maria in der Kirche auftreten durfte. Zu einem, weil sie eine Frau war und dies daher nach damaliger Ansicht unangebracht war. Zum anderen, weil sie wie schon immer in einem weißen, leichten Gewand aufgetreten ist. Hui, ein Gespenst.
Ich glaube, das war, ich glaube, es war eher die Anzüglichkeit, die man da rein interpretiert hat
Ja.
zu dieser Zeit. Die Kirche erlaubte ihr aber dennoch den Raum unter der Bedingung, dass sie nicht von der Kanzel sprechen würde. Es ging so lang gut, bis sich Maria dann nicht mehr daran hielt und tatsächlich anfing, von der Kanzel auszusprechen. Und die Gerüchte um die spätabendlichen Veranstaltungen immer häufiger eine sexuelle Komponente hatten. Da es leider keine Aussagen von ehemaligen Mitgliedern der Bewegung gibt, sondern nur Schriften im Namen der Bewegung oder eben Presseartikel, ist schwer abzuschätzen, was genau an diesen Gerüchten der Wahrheit entsprach und was wirklich nur Gerücht war. Pfarrer August Westerlund jedenfalls war aufgrund der Kanzelpredigten stark verärgert und wollte Maria wieder loswerden.
Im Hause der Vatiovaras änderte sich ebenfalls die Verhältnisse. Anscheinend hatte Gott Maria eingeflüstert, dass ihr neuer Vater Eino ihr ein Pferd kaufen sollte, was dieser tat. Für schlappe 100.000 finnische Mark, so circa 40.000 € sind das, schenkte Eino seiner Bonustochter, einer Rabe. Insgesamt hatte sich Marias Lebenslage durch die Adoption stark verbessert. War sie früher selbst ein Dienstmädchen gewesen, so hatte sie nun welche. Sie lebte komfortabel, musste körperlich nicht arbeiten und konnte sich auf ihre Schlafpredigten absolut super konzentrieren. Zu dieser Zeit hatte sie zwischen 600 und 700 Anhängern und Anhängerinnen oder Anhängerinnen. Wir sind ja hier beim Gendern. Maria predigte nun im Stehen, nicht mehr im Liegen, befand sich aber dennoch in einem Trancezustand. Neben und hinter ihr standen immer, und da stand immer jemand, der sie auffangen konnte, sollte sie in ihrem Trancezustand umfallen. Zumeist war das natürlich Eino, der als Sicherheit hinter ihr gestanden hat.
Zur gendergerechten Sprache. Ich habe es extra so geschrieben, dass du einfach beide Worte sagst. Also Anhänger und Anhängerinnen, weil es waren tatsächlich mehr Damen, aber
Ach
die
so.
Männer kann man jetzt auch nicht ganz weglassen. Und kurzer Einschub zur Bonustochter. Im Skandinavien und in Finnland heißt es nicht Stieftochter oder Stiefvater, es heißt Bonusvater oder Bonustochter, was auch immer. Und ich finde es ein sehr schöner Begriff, deswegen habe ich den auch so gelassen. Also ich finde es netter als Stief. Und deswegen habe ich das so übernommen, wie ich hier sage.
Okay. Das heißt, ich hatte meine Bonustochter.
Ja, genau. Aber ich finde, das ist ein positiver Begriff, positiv besetzter Begriff.
Okay.
Also mehr als wenn wir Stieftochter sagen, finde ich. So, zurück zu Hause verlangte Maria nun, dass sie das Schlafzimmer mit den Eheleuten Batjewara teilen konnte, ein Umstand, der von der Gemeinde nicht gut aufgenommen wurde. Eino begründete diesen Umstand in einer seiner späteren Broschüren damit, dass das Haus zu klein gewesen sei und Maria im Flur hätte schlafen müssen. Diese Verteidigung widerspricht aber zum einen den beschriebenen Komfort, den Maria im Hause Vatjovara ja genoss, und zum anderen kann die Frage gestellt werden, wenn es so wenig Zimmer gab, warum teilte sie dann nicht einfach mit einem der drei Töchtern des Hauses das Zimmer, sondern mit den Eltern?
Ne? Gut, kann sich jeder seine eigenen Spekulationen von machen. Als nächstes, forderte Maria Enos Frau auf, sie in Sachen Sexualkunde aufzuklären. Jetzt sind wir nämlich bei dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Dies und der Kauf des teuren Pferdes soll die Ehefrau Enos bewogen haben, einen Treuhänder zu beantragen, der die finanziellen Geschäfte der Familie dann übernehmen sollte. Frau Vatjovara traute ihren Mann nicht mehr, zu unabhängig und vernünftigen Entscheidungen zu treffen. Sie scheiterte allerdings mit ihrem Versuch. Für eine Weile zog sie zudem aus und nahm ihre Töchter mit, allerdings kehrte sie nach kurzer Zeit dann wieder zurück. Es wird angenommen, dass sie keine finanziellen Mittel hatte, die Gegend zu verlassen, um ihre Familie zu erreichen.
Es wird beschrieben, dass Frau Vatjovara nach ihrer Rückkehr von den Anhängern Marias oft gequält und gedemütigt wurde. Zudem durfte sie ihre Kinder nicht sehen und hatte immer einen Aufpasser dabei. Es gab wohl Briefe von ihr, die die Folterung beschrieben. Allerdings gab es keine Ermittlungen und damit keine weiteren schriftlichen Zeugnisse. Sie soll die Aussagen in den Briefen außerdem später zurückgenommen haben. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht stattfanden. Es gibt halt nur keine rechtlich gesicherten Nachweise.
Ja, auch auf kirchlicher Ebene gab es eine weitere Verschärfung. Wir kürzen das jetzt so ein bisschen zusammen. Im Prinzip sprach sich der zuständige Erzbischof nach einer Inspektion gegen die Aktivitäten Eckerbloms aus. Vatjovara verfasste Schriften und argumentierte gegen den Erzbischof und verteidigte geschickt das Handeln von Maria. Ihre Gegner fühlten sich dennoch bestätigt, ihre treue Anhänger und AnhängerInnen wurden noch treuer. Lokal gab es eine tiefe Spaltung zwischen jemanden ist für Maria und jemand ist gegen sie. Vatjovara gab vor allem auch der örtlichen Presse die Schuld, die durch ihre sogenannten Lügenartikel die Menschen gegen Maria aufbringen wollten und ja, keine andere Meinung zuließen. Was nicht so richtig stimmte, denn die lokale Zeitung druckte durchaus auch Leserbriefe pro Maria ab und stellte in einigen Artikeln beide Seiten dar.
1920 zum Beispiel geriet die Bewegung erneut in negative Schlagzeilen. Neben den Vorwürfen der Unzucht durch die Kirche hieß es auch, dass ein Junge aus der Bewegung körperlich schwer misshandelt worden sei. Eno soll ihn mit einer Peitsche bestraft haben, und zwar so sehr, dass sich Teile der Haut von den Stellen gelöst haben, wo die Peitsche eben zum Einsatz kam. Vatjovara wiederum veröffentlichte dann erneut eine seiner Schriften, in der er sein Handeln damit begründete, dass die Bestrafung eine zu dieser Zeit ganz normale Erziehungsmaßnahme gewesen sei. Er habe nach den üblichen gesellschaftlichen Normen gehandelt und den Jungen für seine Faulheit bestraft. Mehr sei es gar nicht gewesen. Nur die Presse, die der Bewegung Böses wolle, stelle den Vorfall komplett anders dar.
Maria und Eino mussten aufgrund des Vorfalls vor Gericht. Die Öffentlichkeit war nicht zugelassen, aber sie warteten vor dem Gericht mit Protestschildern auf die zwei Angeklagten und machten ihren Unmut mehr als deutlich. Maria legte den Protest wiederum anders aus. Sie behaupteten, die Menschen wären gegen sie und ihre Bewegung, weil sie den Roten geholfen hätte. Gab es vor der Verhandlung bereits Gerüchte um die Gruppe, so steigerte sich dies dramatisch nach der Verhandlung. Vor allem um sexuelle Aktivitäten, was der dann natürlich Getuschel gab. Wir können erneut nicht sagen, ob daran etwas Wahres ist. Es gab keinerlei Ermittlungen oder Aussagen von ehemaligen Mitgliedern dazu.
Dennoch wurde Vatjovara zunächst zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der Bewegung gelang es aber, die Aussagen des Jungen in Zweifel zu ziehen, sodass das Urteil wieder aufgehoben wurde. Insgesamt kam die Gruppe einige Male mit einem Klaps auf die Finger davon, da sie der Justiz durch geschickte Schriften oder Zweifel an Zeugen sowie gegebene Alibis durch Gruppenmitglieder jedes Mal entgehen konnte.
Während Marias Bewegung außerhalb durchaus viel Spott und Hohn erfuhr, besonders weil sie mit 20 ihrer Autobiografien, die sie veröffentlicht hatte, wurde ihre Vorhersage sich zum Großteil auf Dinge bezog, ja, die bereits passiert sind. Also, sie will dieses jenes Geschehnis vorhergesehen haben, bevor es geschah, aber an die Öffentlichkeit zu kommen, ihre Vorhersagen erst, wenn das Ereignis bereits passiert ist. Also völliger Quatsch. Innerhalb ihrer Wegen ist Maria aber komplett überzeugend. Ihr Geschick und ihre Art, Menschen mit Worten zu überzeugen, bringt ihre Anhänger stets dazu, Straftaten zu begehen. Stehlen, Falschaussagen, Unterschlagung, Druck auf andere ausüben, und ihren Anhängern ist nie bewusst, dass sie strafbare Handlungen ausführen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie nur das tun, was Gott ihnen durch Maria befohlen hat.
Die Gruppe der treuesten Anhänger und Anhängerinnen ist nicht groß. Anfangs sind es so 10 Menschen, die ihr blind folgen. Sie haben einen besonderen Status und zählen zum inneren Kern. Nur sie dürfen dann direkt bei den Schlafpredigen dabei sein. Maria ändert hier ihr Vorgehen. Die Schlafpredigen sind nun exklusiv und nicht mehr für jeden Anhänger und jede Anhängerin zugänglich. Und soweit ich gelernt habe, ist das zum Beispiel eben ein Hinweis auf eine sogenannte High Control Group, früher auch Sekte genannt. Außerdem haben sie einen Eid auf ihr Leben abgelegt, Maria nie zu verraten oder in Frage zu stellen. Und man muss sagen, alle haben sich dran gehalten. Bei einigen dieser Sitzungen mit ihren ausgewählten Zirkel weigerte sie sich dann, eine Predigt zu halten, und behauptete stattdessen, dass die Ungläubigen unter ihnen sei, der sie hinterfragte und sie erst predigen könnte, wenn dieser dann weg sei.
Tja, und soll es tatsächlich mal jemand wagen, ihre Fragen zu stellen oder ihre Interpretationen des Wort Gottes, bekam Maria plötzlich Anfälle. Diese hielten so lange an, bis keine Fragen mehr gestellt wurden. Als Waffe Gottes sprach dieser außerdem direkt durch sie an die Zuhörenden gerichtet. Wenn jemand also eine Frage stellt, zweifelt dies damit direkt an Gottes Wort. Spätestens dieser Vorwurf half Maria, immer wieder ihren Willen durchzusetzen.
Ihre treuesten Anhänger und Anhängerinnen bezeichnete Maria zudem als die tapferen und siegreichen Puppen des Herrn. Genau diese waren es dann auch, die ihr Eigentum verkauften oder ihre Beziehung nutzten, um Maria ein neues Haus zu bauen. Keine bescheidene Hütte, immerhin hatte es 2 Stockwerke und 19 Zimmer. Es wurden auch als Marias Teerpalast bezeichnet, da es zum Schutz vor Feuchtigkeit von außen mit Teer bestrichen wurde. Da Maria als Sprachrohr Gottes galt, konnte sie auch Dinge verkünden, die so gar nicht in der Bibel standen.
Keiner ihrer Predigten brauchte einen biblischen Bezug. Gott verkündete einfach neue Dinge durch sie. Während Maria also außerhalb ihrer Gruppe als Lügnerin bezeichnet wurde, schaffte sie es, Anhänger und Anhängerinnen so von sich zu überzeugen, da sie ohne mit der Wimper zu zucken für die Falschaussagen trafen. So wird beim Vorfall mit Franz Honger und, also so wie mit dem Vorfall mit Franz Honger und seinem Pferd. Ja, also auf Deutsch gesagt, also ja, die hat die Bibel neu geschrieben.
Ja. Im Endeffekt schon. Und aber was eben auch ist, und ich habe das wirklich extrem mit der Kirche eingekürzt, weil es gibt ganze Masterarbeiten, die sich nur damit beschäftigten, wie der Bischof versucht hat, die wieder loszuwerden, weil eben, also, dass sie da predigt, ist gar nicht schlimm, weil sie ja die Zukunft voraussagt, muss sie sich nicht an die Bibel halten.
Hast du eine Deswegen
habe ich das so sehr eingedampft, weil ich dachte,
Hast du denn Masterarbeiten gelesen?
Ich habe die schon zur Information gelesen, ja. Weil ich halt, also es gibt ja 2 Deutsche, einmal der Adrian Langscheid und dann eben der Sektor, die dazu was gemacht haben. Und mir hat einfach dieser Hintergrund gefehlt, ne? Also ich fand es schon, dass man so ein bisschen erklärt, wie das in der Gruppe funktioniert haben könnte. Ich fand das schon wichtig. Also deswegen haben wir so einen langen Aufbau bis zu dem eigentlichen Verbrechen. Aber ja, ich finde schon, um das besser zu verstehen, und dass man da ein bisschen Hintergrund braucht. So. Aufgrund der geleisteten Meineide werden während des Prozesses und den Ermittlungen durch Ernst Benelius folgen dann weitere Prozesse. Diese steigerten die Ablehnung der Öffentlichkeit gegen die Gruppe. Außerdem geriet die Ockblum-Bewegung in finanzielle Nöte. Konnte sich die Bewegung von 1920 bis 1923 in der Gegend ausbreiten, geriet sie nun in Schieflage und immer mehr Kritik wurde laut. Maria erfuhr passend dazu eine ihrer Trancen, dass Kokola dem Untergang geweiht sei und es daher Zeit wäre, weiterzuziehen.
In einigen Artikeln heißt es, Gott habe durch sie gesprochen, dass die Gruppe nach Tina aufbrechen solle. In anderen Werken, die sich mit der Eckerblum-Bewegung auseinandersetzen, heißt es einfach, die Gruppe H habe beschlossen, ihr gesamtes Eigentum zu verkaufen. Den Erlös, der geht natürlich an Maria und nach Helsinki geht es dann auch wieder. Welche Varianten auch immer stimmen, ca. 200 Mitglieder der Eckerblum-Bewegung gehen 1923 alle zurück nach Helsinki.
In der Stadt ist es anonymer und die Gruppe ist dadurch keinen Anfeindungen der Öffentlichkeit ausgesetzt. Allerdings gerät Maria erneut in Konflikt mit der Polizei. Sie wird nämlich beim Klauen von Stoff erwischt und geht dafür ins Gefängnis. Auch ihre Anhänger werden beim Stehlen erwischt. Allerdings berufen sie sich eben darauf, nur dem Wort Gottes gefolgt zu sein und sind sich keiner Schuld bewusst. Maria wird außerdem erneut oder eigentlich erstmals richtig untersucht und danach vom Gefängnis in eine private Nervenklinik eingewiesen. Erneut sagen ihre Anhängerinnen und Anhänger aber für sie aus, dass sie zum Zeitpunkt des Diebstahls woanders gewesen sei. Dennoch wurde sie dieses Mal zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.
Maria blieb aber auch in Haft nicht passiv. Sie schrieb Briefe an Einova Diovara und ihre engsten Gläubigen und erklärte ihnen, dass Ernst Venelius eine Gefahr sei und sie ihn loswerden müssten. Ihr erinnert euch, der Polizeichef in Kokkola, der hartnäckig gegen die Eckerblum-Bewegung Maria ermittelt hatte. Laut Maria hatte aber Gott befohlen, dass der Polizist jetzt gestoppt werden müsste.
Eno engagierte einen Auftragskiller, der Venelius ermorden sollte. Allerdings betrog dieser Auftragskiller die Gruppe, er schnappte sich nämlich nur das Geld, ohne den Auftrag zu erfüllen. Der Mann ging allerdings auch nicht zur Polizei, um von den Plänen der Eckerblum-Bewegung zu berichten. Nachdem der erste Versuch gescheitert war, platzierte die Gruppe dann eine Bombe am Motorboot des Polizeichefs. Allerdings explodierte diese nicht, womit auch der zweite Versuch gescheitert war. Der Nachteil, Venelius wusste nach wie vor nicht, dass er auf der Abschussliste der Eckerblum-Bewegung stand.
Im Januar 1924 startete die Gruppe ihren dritten Versuch. Venelius war mit seiner Schwester und dem Vater der beiden zu einer Bootsfahrt verabredet. Um 10 Uhr morgens sollte es losgehen. In den Büschen am Ufer des Sees waren 4 maskierte Männer versteckt, alle bewaffnet, alle unentdeckt und entschlossen, Venelius endlich aus dem Weg zu räumen. Als das Motorboot an ihnen vorbeifährt, fallen Schüsse. 4 davon treffen Ernst Venelius, zwei dann seine Schwester und der Vater blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Andere Menschen rund um den See rufen die Rettung, obwohl die beiden Venelius' Geschwister schwer verletzt sind und im kritischen Zustand überlebt. Aber er hat es ja auch wohl überlebt.
Genau. Wenige Tage später werden die 4 Schützen, die alle zum engsten Kreis der Eckerblum-Bewegung gehören, festgenommen. Sie sagten aus, sie hätten den Befehl erhalten, Venelius auszuschalten. Nach Angaben der finnischen Wikipedia-Seite zum Fall wurde vermutet, dass es der Gruppe gelang, den Richter, der den Prozess wegen des Schusses auf Hongas Pferd führte, zu vergiften. Also der ist tatsächlich verstorben. Allerdings konnte dies nie nachgewiesen werden.
Die anschließenden Vernehmungen sollten in Kokkola durchgeführt werden, weshalb Maria Eckerblum vom Gefängnis in Helsinki nach Kokkola überführt wurde. Dafür nutzten die Beamten den Zug. Eckerblum fragte, ob sie die Toilette benutzen dürfe, was ihr erlaubt wurde. Maria sprang bei voller Fahrt mit einem Gefängnisleibchen bekleidet und ohne Schuhe aus dem Fenster des Zuges. Danach kletterte sie bei Eiseskälte auf einen Baum, um sich vor den Beamten zu verstecken, die nach ihr suchten. Erst am Abend, nachdem sie über Stunden im Baum gesessen hatte, wurde sie entdeckt und erneut festgenommen. Eckerblum und Vatiovara wurden angeklagt und wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt.
Maria Eckerblum schaffte es aber auch im Gefängnis, ihre Worte spielen zu lassen. So gelang es ihr in Kokkola, wo die Leute ja eigentlich vor ihrem Einfluss gewarnt hätten sein sollen, sich verschiedene Privilegien zu sichern. Zum Beispiel hatte sie in ihrer Zelle einen großen Holzbottich stehen, der zum Baden diente. Im Juni 1927 machte ein Wächter einen Kontrollgang, als er feststellte, dass Eckerblum nicht in ihrer Zelle war. Sie war nicht allein verschwunden, auch der Gefangene nebenan war weg. Stellt sich heraus, Eckerblum hatte unter dem Holzbottich ein Loch gegraben und war dann dadurch in den Keller entkommen. Von dort aus gelangen beide Häftlinge nach draußen, wo ein Fluchtauto auf sie wartete. Maria tauchte dann plötzlich in Helsinki wieder auf. Die Polizei hatte sie 10 Tage später in ihrem eigenen Bett wiedergefunden.
Hast du Informationen, wo das Fluchtauto herkam, wie sie die Informationen nach draußen gebracht haben?
Nee, aber mich wundert ja eher, dass die ja anscheinend diese Briefe, die sie an Vatiovara und Co. geschickt hatten, nicht durchgelesen haben. Also, weil sonst hätten die ja nicht einen von der Bewegung da das Flugauto hätte fahren können. Also ich würde schon sagen, die hat gesagt, sei an dem Tag da und wir und nehmen uns mit.
Das stand in den Briefen drin. Ja gut, das kann natürlich sein. Wie sie trotz intensiver Suche dorthin gekommen war, ganz einfach. Maria Eckerblom war so ein zartes Persönchen, dass sie sich in einem Wäschekorb verstecken konnte. Über ihre Wäsche wurde dann ausgebreitet und dass jemand auffiel, dass sich eine Person darin befand. Aber es ist doch halt auch schwer, ne? Ich meine, Wäsche ist ja nicht so schwer. Na, Mensch, wiegt doch auch was. Na egal. Jemand hatte den Wäschekorb per Express nach Helsinki geschickt. Maria kam zurück ins Gefängnis. Es war allerdings nicht ihr letzter Fluchtversuch. Diese scheiterten aber alle. Trotz allem wurde die Strafe später auf 8 Jahre verkürzt. Vati Jovara musste nur 12 verbüßen, statt der angesprochenen 15.
Ich sag mal so, wenn in dem Wäschekorb Bettwäsche war, die wiegt ja schon ein bisschen mehr. Da hat sich vielleicht keiner drüber gewundert. Keine Ahnung. Also ich nehme auch an, dass das so ein riesen Wäschekorb war und jetzt nicht so ein kleiner, mit dem man zur Wäscheleine geht. Ja. Sondern eher so ein großer, geflochtener Wäschekorb aus eben den 1920er Jahren. So, die Ockerblumenbewegung zerbrach zum Großteil in dieser Zeit. Beide Hauptfiguren waren ja im Gefängnis. Allerdings versuchte Maria alles, um ihre Briefe zumindest den harten Kern der Bewegung zusammenzuhalten. Und vor allem, also die darf auch nach diesen Fluchtversuchen weiter Briefe schreiben. Mich hätte schon interessiert, ob die dann wenigstens untersucht werden. Also sie schreibt den halt weiter und beschwört eben diese Bewegung darauf, zusammenzuhalten und vor allen Dingen ihr weiterzuhelfen. Nachdem Maria Ockerblum entlassen wurde, traten noch einmal einige Mitglieder aus der Bewegung aus, die sich dann aber nach wie vor nicht komplett aufgelöst hatte. Alle hatten eins gemeinsam, sie äußerten sich nie zu den Geschehnissen in der Bewegung oder zu Maria. Nicht einmal Jahrzehnte später, als Dissertationen und Forschungen über die Bewegung angestellt wurden, also so in den 60er Jahren war das dann, schaffte es niemand, die ehemaligen Mitglieder zum Reden zu bringen oder Maria zu interviewen. Es gab wohl eine Anfrage von einem der Herren, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben, und dem wurde dann eben vom Anwalt mit Mord gedroht, falls er nochmal versuchen sollte, Maria Ockerblum für ein Interview zu gewinnen. Also er hat es dann eingestellt, nach der Drohung.
Ja. Maria hatte dennoch nach wie vor eine Gruppe von Anhängern um sich. Sie gingen für sie arbeiten, unterstützten sie, stahlen Geld für sie und beschafften ihr Alkohol, um ihre Trinksucht, die sie mittlerweile hatte, auch zu unterstützen. Nur Eno hielt keinen Kontakt mehr zu Maria Ockerblum und ihrer Bewegung. Was aus ihm wurde, nachdem er aus dem Gefängnis kam, das wissen wir nicht.
Nee, steht tatsächlich nirgendwo, weder in einem Buch noch, und es gibt auch wirklich Bücher, die sich nur mit den seinen Schriften und Dingen da beschäftigt haben, aber da steht tatsächlich auch nicht drin, was er nach seiner Entlassung gemacht hat. Ockerblum jedenfalls startete außerdem ein paar Unternehmungen, wie eine Hundezucht, eine Parkettbodenfirma, die allerdings alle wenig erfolgreich waren. Und das, obwohl sie zum Beispiel den Parkettboden im Präsidentenpalast verlegt haben. Ohne ihre treuen Anhänger, die ihr nach wie vor das hart verdiente Geld gaben, wäre sie in absolute Armut gestürzt.
Als Maria im Februar 1981 dann stirbt, hinterlässt sie ihre treuen Anhänger, die bis zuletzt bei ihr waren. Nichts. Im Gegenteil, die Schulden, die sie hatte, gehen nun zu Lasten auf die letzten Mitglieder ihrer Bewegung. Auch nach ihrem Tod will niemand mehr über sie sprechen. Ein paar sagten später nur, dass sie jemand, der nicht in der Bewegung war, nie verstehen könnte, welche Kräfte Maria Ockerblum gehabt hat.
Und das war der Fall Maria Ockerblum und die Ockerblum-Bewegung. Es ist ein bisschen erstaunlich, obwohl die vergleichsweise zu anderen Sekten ja nach außen eher harmlos wirken. Also wenn ich da an unseren Fall in Afrika denke, ne, mit der, ich glaube, das waren 4 Teile, die wir da hatten mit der Sekte. Von außen wird die ja von vielen als Spinnern abgestempelt. Es gibt aber erstaunlich viel Forschung zu dieser Bewegung. Nicht wenige haben sich mit ihr und den Leuten darin auseinandergesetzt. Außerdem gibt es Theaterstücke, Bücher. 2019 ist sogar ein Film rausgekommen, den gibt es allerdings nicht auf Deutsch. Wie viel da Wahrheit und Fiktion ist, können wir euch leider nicht sagen, aber sicher ist einiges, denn es gibt ja keine Aussagen. Also es ist wirklich alles nur Spekulation.
Ja, halt nur das, was man von den Forschungsarbeiten kennt. Wir haben allem.
Genau, und was man halt von anderen Sekten vielleicht auf diese schließen kann, ne? Aber also so von der allgemeinen Forschung.
Ja, wir haben vor allem Björgrens Werk zur Bewegung von 1976 und eine Masterarbeit von 2012 von Eili Newman als Quelle und deren Quellen verwendet und uns an deren Rekonstruktion der Ereignisse gehalten. Gerichtsakten oder Artikel sind bedauerlicherweise nicht wirklich vorhanden und bei den Jahreszahlen gibt es erstaunlich viele Abweichungen. Das hat man ja nun schon ein paar Mal angesprochen. Im deutschsprachigen Raum hat sich der Sekta-Podcast vor einigen Jahren mit dem Fall befasst. Hast du den verlinkt, oder nur den Sekta-Podcast?
Ja. Ja.
Hat er den gleichen Namen wie unser? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht geguckt.
Der Titel? Hm? Nee, der Titel ist ganz anders. Ah. Den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der war auf jeden Fall, ich hatte ja geschrieben, dass ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, aber die Waffe Gottes habe ich im Prinzip aus einem der Hausarbeiten genommen, weil die Anhänger sie so bezeichnet haben.
Schöner Titel. Ich kenne das aus anderen Podcasts, es wird ja immer nach einem Podcast-Namen gesucht, bei den ganzen Lava-Podcasts, aber es ist ein schöner Titel. Ja, wie gesagt, Sekta-Podcast, wer möchte, der kann da nochmal reinhören.
Genau. Und da wir ja ein True-Crime-Podcast sind, haben wir die Psychoanalysen und Schriftvergleiche sowie die religiösen Einordnungen weitgehend weggelassen, auch weil ich ein absoluter Laie in Sachen Religion bin. Aber wer sich dafür interessiert und nicht davor scheut, einen Übersetzer zu benutzen, wir haben euch ein paar interessante Arbeiten in die Shownotes gepackt. Was ich zugegebenermaßen nicht gelesen habe, ist diese Autobiografie von Maria Ockerblum. Ich habe nur die Analyse dazu gelesen, die besagte, sie sei einen typischen Aufbau von heiligen Biografien geschrieben.
Wann kam die raus, die Autobiografie? Weiß ich gar nicht, jetzt gar nicht.
Da war die 20. Und das hat ja so viele Leute amüsiert, dass sie im Prinzip mit 20, also schon noch nicht mal erwachsen, und dann schon eine Autobiografie kriegt. Ne? Also.
Ja, wie angesprochen, das war unser Fall, mal etwas völlig anderes, also eigentlich sehr, sehr geschichtlich, keine Toten, alles sauber, aber es war halt mal im Bereich Sekte. Wir haben bestimmt irgendwann auch mal wieder einen Fall mit Sekte, wo es halt auch Toten gibt, also der nächste Fall, weiß ich nicht, ob du da schon was im Petto hast.
Eigentlich Frankreich, also wenn ich genug Quellen finde, dann gehen wir nach Frankreich und dann sind wir auch wieder ein bisschen leider serienmördermäßig unterwegs.
Es gibt Tote, okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine schöne Unterhaltung mit unserer etwas geschichtlichen Podcast-Folge. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und was ich gar nicht gemacht habe, das mache ich jetzt mal nebenbei. Ich habe gar nicht geguckt, haben wir eigentlich Infos bekommen zum letzten Podcast, weißt du auch nicht, ne? Erzähl mal ein bisschen was.
Nee, da bist du immer.
Ja, erzähl mal ein bisschen noch was.
Ich kann euch zumindest aufrufen, wenn euch der Fall nicht gefallen hat, weil er so anders war, wie Hattie sagt, dann dürft ihr uns das auch schreiben. Wenn es euch gefallen hat und vielleicht auch, dass wir es ein bisschen anders gemacht haben als eben der Sektor-Podcast, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns das wissen lasst.
Ja, so, ich gucke jetzt mal, in die letzte Folge rein, ob da irgendein Kommentar gekommen ist. Nee, ist nichts gekommen, also, weil da habe ich wirklich geschlafen.
Dabei war das, ein bisschen anderer Fall. Also, ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwelche Einblicke hast, ob uns jemand hört. Hallo
draußen. Ja, wie gesagt, also ihr könnt uns kontaktieren über X, ehemals Twitter, und Mastodon könnt ihr uns kontaktieren, und Instagram, also Facebook haben wir nicht, da könnt ihr kontaktieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf Kommentare unter der jeweiligen Podcast-Folge zu finden auf faceofdeath.de. Ja, wie gesagt, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal, und wie immer, die Heiki hat das letzte Wort.
Genau, denkt dran. Also es gibt zwar vielleicht Wäschebottiche, wo ihr Löcher graben könnt, aber bleibt legal und sauber, denn Gefängnis hat miserables WLAN. Ciao, ciao. Case closed.